Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Mensch, und was war das für ein großer Preis von Aserbaidschan da wieder gestern? Das war ja der Hammer. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht und ich bin gespannt darauf, was mein süßes Schicker-Bura Dennis Lewandowski zu diesem Rennen in Baku zu sagen hat. Hallo Dennis.
Einen wunderschönen guten Tag Kevin und hallo da draußen. Ja, Wahnsinnsrennen. Wir haben es ja gestern gemeinsam auf der Watchparty auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de kommentieren dürfen. Und es hatte wieder alles zu bieten. Also ich kann es immer nur gebetsmühlenartig wiederholen, die Formel 1 so geil wie nie.
Ja, absolut. Und ich bedanke mich bei Marc-Philipp Ehlert für den Tipp der Süßspeise heute. Ja, das ist kurz für euch zur Erklärung. Ein mit zum Beispiel gemahlenen Mandeln und Zucker gefülltes Gebäck, das in Halbmondform serviert wird. Hatte er mal bei einem zweitägigen Aufenthalt in Baku und das ist ihm in Erinnerung geblieben.
Das hört sich nach was an, was ich gerne esse. Passt, sehr gut.
Ja, es war für McLaren-Fans auf jeden Fall ein süßes Wochenende. Aber nicht nur für McLaren-Fans, sondern wie ich finde auch für Ferrari-Fans und vor allem für Fans von Charles Leclerc, der zum vierten Mal, beziehungsweise fünften Mal, wenn man den Sprint mitrechnet, der in Baku mal stattgefunden hat, eine Pole-Position geholt hat. Erneut kein Sieg, aber trotzdem eine herausragende Leistung gezeigt hat über das ganze Wochenende. Nicht ganz so erfreulich natürlich das Finish mit dem Crash von Carlos Sainz und Sergio Perez, über den sprechen wir natürlich auch später noch, aber der Mann des Wochenendes eigentlich, muss man sagen, Oscar Piastri, nachdem vorher über Team Order gesprochen wurde, nachdem darüber geredet wurde, dass er sich in den Dienst von Lando Norris stellen musste, ja, hat Lando Norris es am Samstag in Q1 aus mehreren Gründen selber nicht hinbekommen, sich für Q2, später dann für Q3 und dann in Richtung Pole Position zu qualifizieren, hat da eine tolle Aufholjagd hingelegt. Das steht außer Frage, ja. Also das war eine Top-Leistung von Lando Norris. Hat sich dann sogar noch in den Dienst von Oscar Piastri gestellt, indem er Sergio Perez ein bisschen aufgehalten hat vor seinem Boxenstopp, was natürlich am Ende dann geholfen hat, das ist völlig klar. Aber ja, was Oscar Piastri da gezeigt hat, das ganze Wochenende war wieder ein Exempel an Nervenstärke. Und dann dieses Überholmanöver in Runde 20 gegen Charles Leclerc, saugt er sich ran bis zum Maximum, geht nicht vom Gas, geht ganz spät auf die Bremse. Man denkt so, als er da so reinsticht innen in Kurve 1, das schafft er nicht, der wird da durchfahren müssen. Ja, Pustekuchen, das hat er geschafft, hat sogar noch den Konter gemacht und danach Charles Leclerc immer abwehren können und am Ende musste Leclerc auch abreißen lassen und Piastri seinen zweiten Sieg einfahren. Also das war schon, ich habe es bei mir auf dem Instagram-Channel Kevin-Scheuren in eine Story gepackt, er ist endlich angekommen.
Ja, absolut. Wir haben ja letzte Woche beide, glaube ich, auch schon so ein bisschen für uns darüber nachgedacht, dass Oscar Piastri wirklich einer ist, der, wenn er seine Schwächen noch abstellt, die er bis jetzt in der Saison hatte, wirklich ein ganz, ganz großer werden kann. Und ich glaube, das am Wochenende war schon ein erster starker Fingerzeig auch wieder, in welche Richtung das mit diesem jungen Mann da gehen kann. Du hast es gerade gesagt, dieses Überholmanöver, das war ja während des Überholmanövers war man ja in seiner Onboard drin im World Feed und ich hätte auch nie gedacht, dass das da funktioniert. Vor allem, ich hätte auch nicht gedacht, dass er überhaupt den Move noch macht. Und dann zieht er plötzlich im letzten Moment nach links, bremst spät ab, kriegt die Kurve haargenau, überrascht Charles Leclerc. Man hat gesehen beim Kurvenausgang, er war wirklich zwar nur den Millimeter weg von der Wand, aber es war genau richtig. Und das war einfach wieder so ein Manöver. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen wie ein Monster gewesen. Auf der letzten Rille, aber fair, ohne dass da irgendwie was Unfaires passiert, ohne dass der Gegner da irgendwie eine Berührung bekommt. Und das war wirklich ein ganz, ganz großer Auftritt von Oscar Piastri. Und wie er es danach verteidigt hat, und das war ja jetzt auch das erste Mal die Situation, in der er wirklich als Führender mit dem Gegner im DRS-Fenster, und es waren ja sogar zwei, wir hatten ja auch immer noch Sergio Perez, das ganze Ende des Rennens hinten dran, das war ja ein richtiger Dreierpulk und der hat es eiskalt vorne weggefahren. Und das hat mich mega beeindruckt.
Das war es wirklich, weil ich glaube, allen ist klar, dass Oscar Piastri aufgrund des ganzen Buhais, das um ihn gemacht wurde, irgendwie ein besonderes Talent sein muss. Und jetzt der erste Sieg, den er eingefahren hat in diesem Jahr, und das ist ähnlich wie mit Lando Norris' Sieg in Miami, am Ende des Tages hat das irgendwie so einen kleinen Beigeschmack gehabt, ne? Weil wir haben über andere Themen diskutiert, gar nicht mal so sehr über den Sieg von Oscar Piastri dann und auch von Lando Norris in Miami nicht. Aber jetzt, das war so, ich glaube, das ist dieser Sieg, den du brauchst als junger Fahrer, weil damit bist du wirklich so bestätigt im Kreis der Formel 1, im Kreis der Grand Prix-Sieger und die Art der Freude war auch eine andere. Ja, immer noch relativ kühl, ja, aber ich glaube, so ist er einfach. Er ist der neue Iceman. Ich glaube, der ist so, der konzentriert sich, der ist da ganz bei sich und das fasziniert mich auch total. Und trotzdem hat man gemerkt, das war schon was Besonderes für ihn, dass er das so geschafft hat.
Ja, also es war jetzt wirklich der Sieg, den er auf der Strecke eingefahren hat, ohne irgendwelche Nebenkriegsschauplätze, ohne Stallorder-Geschichten. Und es tat mir schon fast ein bisschen leid, dass es am Ende doch auch wieder zu Teilen überschattet wurde durch die Perez-Sainz-Nummer. Aber er hat es auf der Strecke rausgefahren, er hat ein Mega-Duell gefahren, ein Mega-Überholmanöver, mega verteidigt. Also das Ding war, finde ich, wirklich seine Eintrittskarte ins Konzert der ganz Großen.
Und Lando Norris, ja, man kann wirklich sagen, der hat auch ein Top-Rennen hingelegt. Ja, also von 15 vorzufahren, am Ende auf Platz 4 durch den Crash von Perez und Sainz noch den Extrapunkt für die schnellste Runde zu holen, diesen extrem langen Stint auf dem harten Reifen zu machen, den Reifen auch wirklich gut hauszuhalten und dann hinten raus die Möglichkeit zu haben, auf Medium nochmal zu pushen und dann gegen Max Verstappen auch auf der Strecke noch das Überholmanöver zu setzen. Also insgesamt für sich gesehen wirklich ein tolles Rennen von Lando Norris, ist in der WM jetzt 59 Punkte hinter Max Verstappen und trotzdem, Dennis, glaube ich immer noch nicht, dass er bereit ist, Formel 1 Weltmeister zu werden. Warum? Es gibt so kleine Sachen, die auch innerhalb des Teams noch nicht 100% funktionieren. Das fängt für mich schon in der Qualifikation an. Ja, die Track Evolution in Q1 war immens. Ja, die Strecke hat sich wirklich von Sekunde zu Sekunde verbessert und das verstehe ich auch. Trotzdem, wenn du ein Spitzenteam sein willst, wie McLaren das sein will und auch Lando Norris ein Spitzenfahrer sein will, dann muss ich es einfach hinbekommen, im ersten Run in Q1 die Runde so zu setzen, dass ich gar nicht mehr raus muss. Und was da halt passiert ist, ist, dass man aus welchen Gründen auch immer sich entschieden hat, das sehr spät zu machen. Und dann am Ende Lando Norris halt, weil du immer davon ausgehen musst, dass gerade beim letzten Run auf so einer Strecke wie in Baku irgendwas passiert. In dem Fall war es Esteban Ocon, der irgendwo angeschlagen ist und dem der Hinterreifen abgeflogen ist quasi. Dann da rumkrebst und du eine gelbe Flagge hast und deine Runde kaputt gemacht wird. Ich finde, das sind so Kleinigkeiten, die einen zeigen, nach außen hin, dieses Team ist insgesamt noch nicht bereit dazu, einen Fahrerweltmeister zu stellen. Weil Fahrerweltmeister ist immer noch was Besonderes irgendwie. Das ist ja völlig klar. Und die sind jetzt zwar in der Konstrukteursweltmeisterschaft ganz vorne, weil eben das Teamgame wunderbar funktioniert. Aber ich glaube, für so diese Spitzenpositionen, den Fahrer zu positionieren, dann wirklich Formel 1 Weltmeister zu werden, da braucht es halt echt so diese perfekte Zusammensetzung. Und meiner Meinung nach ist das bei McLaren, ist das bei Lando Norris und auch bei Oscar Piastri noch nicht der Fall.
Ja, da habe ich tatsächlich so eine zweigeteilte Meinung. Ich bin auf der einen Seite, glaube ich auch, und das zeigen ja jetzt die letzten Rennen und die letzten Wochen, dass Lando Norris noch irgendwie was fehlt, um am Ende doch dann den großen Wurf zu machen, zumindest in dieser Saison. Was ich auf der anderen Seite aber doch glaube, und ich habe gestern, nachdem ich den Livestream von Christian und dir gesehen habe, und Christian da den Taschenrechner quasi rausgeholt hat, auch mal so im Kopf eine eigene Rechnung aufgestellt. Und ich glaube zumindest, dass es aber möglich gewesen wäre, dieses Jahr Weltmeister zu werden. Wie gesagt, es gab unterschiedliche Faktoren, die dagegen eingezahlt haben. Ich glaube aber, wenn wir jetzt, und das habe ich mir gestern so im Kopf überlegt, wenn wir jetzt mal rechnen in Ungarn 7 Punkte mehr, wir rechnen mal in Monza 10 Punkte mehr, und wenn er es dann jetzt selber auf die Kette bekommen hätte in Baku, dann hätten wir schon einen ganz anderen Punktestand. Und dann glaube ich sogar, dass selbst McLaren und Lando Norris in der derzeitigen Form es hinkriegen würden, vielleicht diese Punkte abzuknabbern. Aber am Ende des Tages muss man sagen, es ist eben dieser Lernprozess, diese Fehler, die McLaren und Norris gemacht haben in den letzten Wochen, die halt dazu führen, dass es, und das glaube ich mittlerweile auch, nur mit einem extremen Kraftakt und einem extremen Turnaround auch Seiten von Norris dazu führen könnte, dass da noch was passiert. Also Max Verstappen hat gestern eigentlich das gemacht, was er machen muss. Er hat die maximalen Punkte eingefahren. Lando Norris hat eigentlich auch gemacht, was er machen musste gestern, nämlich er hat Verstappen auf der Strecke geschlagen, aber am Ende war es dann zu wenig und ich glaube, es wäre auch da mehr möglich gewesen, wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass er es im Qualifying eben nicht versiebt. Aber das sind halt die Sachen, die dann passieren. Von daher dieses Hätte, wäre, wenn, würde ich jetzt mittlerweile so einsortieren. Es wäre möglich gewesen, aber es hätte von McLaren und Norris in den letzten Wochen schon wirklich diese Perfektion gebraucht, die einfach nicht da ist. Und von daher wird es jetzt, glaube ich, ganz, ganz schwer. Und ich glaube, es ist ja auch noch abzusehen oder noch nicht abzusehen, besser gesagt, wie es in der Teamwertung weitergeht, weil natürlich auch nochmal Red Bull mit dem großen Update kommen möchte. Ich denke aber auch, die Teamweltmeisterschaft, da sollte McLaren sich jetzt drauf konzentrieren, weil die kann man jetzt wirklich gewinnen. Für die Fahrerweltmeisterschaft muss jetzt nach Baku mit dem Punktestand wirklich was Enormes passieren, dass da noch was reingerückt wird.
Ich finde, das ist einfach viel, viel schöner ausgerückt als ich, muss ich sagen. Also wir sind uns, glaube ich, inhaltlich überhaupt nicht uneinig, weil
Ja.
das ist tatsächlich so. Und es sind nicht nur diese Rennen in Ungarn und Monza, es ist halt noch viel mehr. Ja, es gab strategische Fehler in Silverstone.
Genau.
Es sind viele Rennen im Anfang der Saison gewesen, wo man Punkte hat liegen lassen. Auch Oscar Piastri, weswegen Oscar Piastri auch kein Faktor ist in diesem, ich nenne ihn jetzt WM-Kampf, aber eigentlich ist es kein wirklicher Fahrer-WM-Kampf. Und ich fand einen Kommentar in unserer Starting Grid Telegram-Gruppe, Starting Grid Fans, kommt gerne dazu, von Ruben gestern sehr, sehr gut. Es muss jetzt alles passen. Und das wird halt nicht passieren, weil andere Teams holen auf. Ferrari ist seit Monza richtig gut unterwegs. Charles Leclerc scheint jetzt gefestigt zu sein und ich hoffe auch konstant. Mercedes macht ja auch weiter. Ja? Also George Russell ist jetzt wieder Dritter geworden, ist super unscheinbar gefahren, aber auf einmal steht er wieder auf dem Podium. Und das ist halt so ein Fahrer, das ist so ein Lucky Driver, ne? Aber auf eine ganz andere Art und Weise, als es zum Beispiel ein Carlos Sainz meiner Meinung nach ist, weil der schafft es, sich aus allem rauszuhalten und plötzlich ist er halt da. Und Lewis Hamilton hätte man ihm die Motorenstrafe nicht gegeben, weiß ich nicht, was für den vielleicht drin gewesen wäre, weil er grundsätzlich eine gute Pace hatte an diesem Wochenende. Und es werden jetzt Strecken kommen, auf denen halt, und das ist das Schöne an der Formel 1 Saison 24, wir wissen ja nicht, wer Favorit ist wo. Und es wird halt nicht so sein, dass, also Verstappen muss ja mindestens mal einmal, vielleicht idealerweise sogar zweimal ausscheiden. Das kommt ja auch noch dazu. Weil wenn mit den ganzen Sprints, die jetzt noch kommen, Norris 8,5 Punkte pro Rennen aufholen muss und jetzt hat er nur 3 aufgeholt. Also klar, das kann natürlich funktionieren. Du kannst natürlich das schaffen mal bei dem einen oder anderen Rennen, aber es muss jetzt wirklich viel zusammenpassen. Wenn es passiert, ja mega, also keine Frage. Aber ich glaube, es kommt eben auf diese kleinen Dinge an. Und die hat McLaren noch nicht drin, weil man ist jetzt zum ersten Mal seit 2014 wieder oben in der Wertung bei den Konstrukteuren. Seit dem ersten Rennen 2014 war McLaren nicht mehr ganz oben. Und das ist natürlich rein von der Geschichte, die dieses Team halt erzählt hat, ein großes Ding. Ja, also vor ein paar Jahren, als da noch die Herren Alonso und Van Dorn gefahren sind, wo man sich dachte, um Gottes Willen, was passiert da mit McLaren? Eins der größten Teams der Geschichte der Formel 1. Man hat das ganze Ding umgekrempelt. Man hat sich jetzt wieder aufgebaut und jetzt ist man in der Lage zu sagen, wir fahren regelmäßig um Rennsiege mit. Und das sind halt so Sachen, man sollte, glaube ich, nicht zu gierig werden, weil das kann dann auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Lieber weiter an diesem Fundament bauen, lieber weiter daran bauen, dass man 2025 all die Sachen, die dieses Jahr passiert sind, ausmerzen kann, um dann 2025 hoffentlich die perfekte Saison hinzulegen und ja, vielleicht sogar Platz 1 und 2 in der Fahrerwertung zu stellen. Und damit sage ich nicht, dass das nicht passieren kann dieses Jahr, aber ne, wie Ruben das schon sagt, es muss alles passen und das wird halt nicht passieren.
Richtig, es muss wirklich alles passen und du machst gerade einen guten Punkt auf. Ich finde, das ist auch mal was, oder wir haben es ja auch schon mal angesprochen, aber was man wirklich auch noch mal betonen muss, diese Entwicklung von McLaren. Wenn ich mir überlege, wo die herkamen, damals mit Honda Motor, auch kein Sponsor auf dem Auto. Ich glaube, die hatten wirklich nur diesen Champagnerhersteller Chardon und Dell. Und mittlerweile ist das Auto ja voll mit Sponsoren. Man fährt vorne mit. Also man hat wirklich einen Turnaround geschafft innerhalb von wenigen Jahren, den ich McLaren nicht mehr zugetraut hätte. Das Team war eigentlich am Boden. Es war teilweise die letzte Kraft in der Formel 1. Und deshalb diese Entwicklung. Ja, ich glaube, man ist jetzt als Fan natürlich gierig. Und ich bin auch ganz ehrlich, und ich bin ein sehr großer Bewunderer von Max Verstappen. Nichtsdestotrotz würde ich mir wirklich wünschen, dass es da vorne nochmal spannend wird. Und ich glaube, das wollen wir alle. Wir wollen quasi schon so ein bisschen den Vorgeschmack auf 2025
Ja.
hoffentlich haben. Und daher verstehe ich auch, dass natürlich viele diesen WM-Kampf sich wünschen, diesen WM-Kampf irgendwie forcieren wollen. Aber es muss einiges zusammenkommen, weil eben, wie du gerade sagst, wie Ruben in der Telegram-Gruppe gesagt hat, es ist am Ende des Tages, muss alles passen. Und ob es das wird, das wage ich zu bezweifeln. Aber in der Formel 1 ist alles möglich und ich würde in diesem Jahr definitiv nichts mehr ausschließen.
Charles Leclerc hat 78 Punkte Rückstand. Würdest du nicht ausschließen, dass er auch nochmal wirklich eingreift?
Obwohl von 59 zu 78,
Ist nicht so weit, ne?
nein, aber auch da, Charles Leclerc und Ferrari auch wieder wie der Phönix aus der Asche, ne? Was haben wir und auch ich persönlich, was haben wir sie totgeredet? Ich kann mich an die Folge, ich glaube, mit Felix Görner war es, wo wir noch gesagt haben, Ferrari kriegt es nicht hin, jetzt da wieder aus dem Tief zu kommen. Und jetzt sind sie auch wieder da und Charles Leclerc fährt da gestern um den Sieg mit. Es hat am Ende nicht ganz gereicht, aber es ist einfach momentan Wahnsinn. Und ich glaube, ein großer Punkt wird dann auch in die Voraussicht, wird dann vielleicht in Austin fallen, wenn wir dann wissen, wie das Red Bull Update dann wirklich auf die Straße kommt.
Ja, und dann haben wir noch diesen Unfall, über den wir reden müssen. Perez und Sainz, ganz zum Schluss. Ich meine, das war ja auch eine irre Situation generell. Ja, da hat Leclerc wirklich Runde um Runde um Runde an Piastri gegraben und dann irgendwann sind die Reifen halt eingegangen. Ich finde, man kann immer noch darüber diskutieren, dass Leclerc die Innenbahn nicht forciert hat, sondern sich immer hat nach außen drängen lassen. Also, das sind so Kleinigkeiten, die gestern ganz offensichtlich waren, die einfach nicht gut funktioniert haben. Dann auch zum Überholen in Kurve 1, aber sei es drum, dann diese Situation, ihr habt sie alle gesehen, zwischen Perez, Leclerc und Sainz. Und dann dieser Kontakt, ja, Anfahrt auf Kurve 3, mit ein bisschen Abstand. Würdest du dich trauen, die Schuldfrage zu beantworten?
Ich glaube, es ist sehr schwer. Ich glaube, auf der einen Seite, und das hat, ich glaube, Sascha Roos hat es bei Sky gesagt, war Sainz in der Situation sehr, sehr gierig, weil er, glaube ich, wirklich daran gedacht hat, noch Charles Leclerc jetzt einzugreifen. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass er Sergio Perez nach dem Manöver nicht mehr wirklich auf dem Schirm hatte. Andererseits ist natürlich auch Perez irgendwie da. Perez hat nun mal die Sicht auf Sainz Auto. Ich glaube wirklich und ohne da irgendjemandem die Schuld geben zu wollen. Ich glaube, das war einfach ein klassischer Rennunfall. Da haben wir wirklich zwei gehabt, die gekämpft haben. Einen, der vorne nochmal angreifen wollte, vielleicht da auch den Tick zu optimistisch war und dann ergibt sich so eine Situation einfach. Also ich würde da, ich, oder ich kann jetzt selber ehrlicherweise keinem da die Schuld geben. Wie schaut es da bei dir aus?
Ebenso. Also ich habe da auch munter Kommentare gelesen gestern, natürlich auch unter unserem YouTube-Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Für mich war das auch ein klarer Rennunfall, weil beide haben in den Kurven davor Fehler gemacht, um sich überhaupt in diese Position zu bringen. Und ja, also es stimmt, dass natürlich der Windschatten von Leclerc gesucht wurde, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Sainz zum Beispiel eine abrupte Lenkbewegung gemacht hat. Sondern das war einfach ein blöder Zwischenfall, der dann entstanden ist, weil nun mal diese Autos offene Reifenkästen oder Reifenstände haben und dementsprechend das halt passieren kann. Und da fand ich dann die Erklärung der Stewards auch super okay, weil klar, man hätte jetzt darüber diskutieren können, dass man noch hier checkt und da checkt und guckt, ob und was und wie, aber im Endeffekt wollen wir ja auch ein Stück weit mehr Rennunfälle haben, ne? Die Einschätzung, dass halt Rennunfälle passieren können und das war für mich einer dieser Fälle. Das ist einfach für beide schlecht gelaufen. Die haben beide den Preis dafür bezahlt, dass sie an ihrer Stelle zu gierig waren. Der eine wollte zu gierig an Leclerc vorbei, der andere wollte auch gierig an Leclerc vorbei. Und am Ende sind sie halt beide in der Mauer gelandet. Und da muss man, glaube ich, jetzt nicht irgendwie anfangen, Perez zu verfluchen, der ein tolles Wochenende hatte. Da muss man nicht anfangen, Sainz zu verfluchen, der auch ein tolles Wochenende hatte für sich mit Nackenschmerzen und Übelkeit und all so den Problemen, die er mit sich rumgeschleppt hat. Es war halt einfach ein blödes Finish für die beiden. Glücklich natürlich für Charles Leclerc, der dann keine Gefahr mehr hatte, den zweiten Platz zu verlieren. Und für George Russell, der sich aus allem rausgehalten hat, seinen Stiefel gefahren hat, am Ende auf dem Podium gelandet ist. Also ich würde auch sagen, das war eher ein Rennunfall.
Ja, und da würde ich mir tatsächlich, ich bin ja kein Freund dieser früher war alles besser Mentalität, aber da würde ich mir manchmal doch wünschen, dass die Leute mal wieder dahin zurückschauen, wie es früher war. Da wurde nämlich nach einem Rennunfall ja nicht auch tagelang nach einem Schuldigen gesucht. Da war es dann ein Rennunfall, es ist passiert, da haben beide ja, ihr Brot zugefüttert zu der Situation. Und dann ist es so, beide haben die Strafe dafür erhalten, indem sie in die Wand eingeschlagen sind und wirklich eigentlich gute Leistung. Und gerade Sergio Perez würde ich da auch nochmal hervorheben, der nach all der Kritik der letzten Wochen in Baku wirklich ein starkes Wochenende hatte und seinen Teamkollegen Max Verstappen, wir reden da immerhin vom Formel-1-Weltmeister, absolut im Griff hatte. Und ich denke, dann sollte man sowas auch einfach mal beruhen lassen, anstatt da tagelang noch zu versuchen mit, wer hat da sich falsch... Es ist ein Rennunfall, passiert. Die Leute fahren am Limit, die fahren mit über 300 da durch die engen Schluchten der Stadt. Und da passiert es nun mal, dass man sich dann auch mal in die Quere kommt.
So, und dann, wenn man sagt, es kommt auf die kleinen Dinge an, müssen wir nochmal auf Max Verstappen gucken. Weil der Mann ist zwar Fünfter geworden, aber trotzdem noch Führender in der Formel-1-Weltmeisterschaft. Und was mich bei ihm fasziniert, ist, dass er irgendwie eine Reife zeigt aktuell. Ich meine, ja, er beschwert sich darüber natürlich, dass das Auto nicht so funktioniert, wie er sich das wünscht. Aber ich finde, er macht das in einem Ton, der angemessen ist, der schon fast verständnisvoll ist, weil er weiß vielleicht, woran es liegt und weil er weiß, was zu tun ist. Aber andererseits, ich meine, er beschwert sich gestern halt darüber, dass er Bremsprobleme hat. Er beschwert sich darüber, dass er Gripprobleme hat auf der Hinterachse, dass sie unruhig ist. Alles Sachen, die ja bekannt sind auch. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass er sich mit Giampiero Lambiase, wie es schon mal zu weiten Teilen des Saison, also nicht des Saisonstarts, aber dann in der Phase, als es anfing, so ein bisschen zu wackeln, dann schon mal wurde am Funk. Und auch dieses Duell mit Norris. Ich habe das gestern im YouTube-Video mit Christian so ein bisschen versucht darzulegen und ich meine, hier kann ich es noch ein bisschen ausführlicher machen, obwohl ich es nicht versuche, zu ausführlich zu machen. Ich glaube, Verstappen nimmt Norris noch nicht ernst als WM-Konkurrenten. Ja, ich gehe mit Christian mit. Die hatten ja schon ihre kleine Situation in Spielberg und dann gab es ja ganz große Diskussionen. Aber ich glaube eh, dass wenn die beiden ernsthaft um die Weltmeisterschaft fahren würden, wird das mit der Freundschaft eh mal aufs Eis gelegt werden. Weil ich glaube, dass einfach sonst nicht möglich ist. Also das ist ein Cutthroat-Sport, da wird nicht darüber diskutiert, ob man Freund ist oder nicht. Da geht es darum, dass man Weltmeister wird. Und das muss man auch ablegen. Freundschaft bringt dich da überhaupt nicht weiter. Und wenn ich mir dieses Duell angucke mit Norris gestern, wenn er ihn wirklich ernst nehmen würde als WM-Konkurrenten, Max Verstappen, dann hätte er alles dafür getan, dass Norris da nicht vorbeikommt und im Zweifel würden sie beide ausscheiden. Weil Verstappen hat nichts zu verlieren. Der Einzige, der was zu verlieren hat, ist Norris, weil er der Abstand ja wieder größer wird. Und die Art und Weise, wie Verstappen sich nicht wehrt und wie Verstappen genau weiß, welche Plätze er einfahren muss, um diesen Abstand möglichst so stabil zu halten, dass er nicht eingeholt werden kann und sich ja auch selbstsicher sein kann in sich selbst, ins Auto, so bedingt, aber grundsätzlich in sich selbst, dass er das auch schaffen wird, zeigt mir, dass Max Verstappen da über den Dingen steht und genau weiß, hey, also eigentlich, ich habe es immer noch in meiner eigenen Hand, grundsätzlich, und muss da noch keine Panik haben. Weil wenn er ihn wirklich, wirklich ernst nehmen würde, glaube ich, würde er auch ganz anders fahren gegen ihn. Da widerspreche ich auch Christian dahingehend, dass er natürlich sagt, das ist fahrerabhängig. Aber ich glaube, da kennt Verstappen halt nichts, wenn es darum geht. Und ich glaube sogar, dass diese Spielberg-Nummer, da hat er ihn ein bisschen ernster genommen, weswegen er so gefahren ist, wie er gefahren ist. Und jetzt fährt er halt gegen seinen Kumpel. Er weiß halt, ja gut, kann halt vorbeifahren, aber ich bleibe ja immer noch vorne und mal gucken. Und wenn am Ende immer steht, dass Verstappen bei einer schlechten Performance des Autos maximal Fünfter wird, ist das immer noch ein gutes Ergebnis. Und ja, das geisterte so in meinem Kopf. Und ich finde, das ist auch sowas, worauf es ankommt am Ende. Auch für Max Verstappen, diese Coolness zu bewahren und zu wissen, ich bin gereift, ich bin Erwachsener, viel, viel Erwachsener im Umgang auch damit. Und bin in der Lage, da mit mir so im Reinen zu sein, dass man mich erstmal schlagen muss, um Formel-1-Weltmeister zu werden. Also das hat mir schon imponiert gestern.
Ja, ich finde es eine sehr spannende These. Ich habe ja gestern den Livestream auch verfolgt und mir die These von dir natürlich auch angehört. Ich für meinen Teil bin mir in einer Sache noch nicht ganz sicher, was den gestrigen Tag angeht, nämlich bei Max Verstappen, ob es vielleicht auch zu Teilen eine aktuelle Resignation ist, weil ich sag mal, es war auch nicht wirklich die Situation da auf der einen Seite, ihnen wirklich hart zu fighten. Und vorher haben sie ja noch hart gefightet. Also ich habe schon gesehen, dass Max Verstappen da, und da gehen wir jetzt auch mal zurück, ich glaube, das war die Szene, wo er auch die Bremsprobleme hatte, da war er ja hinter Norris. Da habe ich schon Max Verstappen gesehen, der sich dann nicht kampflos ergeben wollte. Allerdings auf der Geraden schien er mir dann so ein bisschen zu resignieren und hat vielleicht auch einfach verstanden, dass es heute nicht der Tag ist, an dem er ja Lando Norris irgendwie aufhalten kann, weil Lando Norris da wirklich gut unterwegs war. Ich bin gespannt, wie es sich in den nächsten Wochen zeigt und vor allen Dingen, wie sich Max Verstappen entwickelt, sollte dieser Punkterückstand oder Punktevorsprung von seiner Seite aus doch noch schmilzen. Ob er
Genau.
dann
Ja.
nämlich, und ich für mich habe in ihm nach Abu Dhabi 21 doch eine Veränderung wahrgenommen. Ich hatte für mich das Gefühl, dass er mit dieser Weltmeisterschaft, er hat es dann geschafft, er war Weltmeister, doch eine Lockerheit bekommen hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich ziemlich einfach, dann eine Lockerheit zu entwickeln, wenn du in einem Auto sitzt, was erstmal 2 Jahren allen um die Ohren fährt. Das ist auch ganz klar. Von daher, ich weiß noch nicht, ob Max Verstappen vielleicht. Und Spielberg war für mich zum Beispiel so ein Ding, wo ich sagen muss, das war für mich nicht hart, das war für mich auch nicht der alte Max Verstappen. Das war ein bisschen Ellbogen raus und ich glaube, das musst du in der Formel 1, wenn du um eine Weltmeisterschaft fährst. Und das hatten wir in der Vergangenheit auch. Und ich fand es dann auch zuweilen ein bisschen schnell kritisiert von den Leuten, wenn man dann Max Verstappen wieder kritisiert, aber im gleichen Atemzug quasi erwähnt, wie tollen Schumacher und Senna früher gefahren sind, weil ganz ehrlich, die haben ihre Ellbogen noch ein ganzes Stück weiter teilweise ausgefahren. Das war dann auch okay so, weil anders wirst du nicht Formel-1-Weltmeister. Von daher, ich kann für mich deine These noch nicht hundertprozentig bestätigen. Ich werde sie aber definitiv noch weiter beobachten in den nächsten Wochen und mir anschauen, wie Max Verstappen sich dann eventuell auch noch in Duellen mit Lando Norris, wenn er in die Situation kommt. So ehrlich muss man momentan sein. Aktuell unter normalen Umständen kann er eben mit McLaren noch nicht mithalten. Wird aber interessant zu beobachten. Und aber generell würde ich sagen, hat deine These auf jeden Fall einen Nährboden, den auch für mich, der sich da auch für mich vielleicht entwickeln könnte.
Wir werden das beobachten, gemeinsam hier im Podcast, jede Woche Montag neu und ihr natürlich auch in unseren Gruppen. Also kommt gern dazu in die vorhin angesprochene Telegram-Gruppe Starting Grid Fans, in unsere Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans. Wir haben einen Discord-Channel, da könnt ihr gerne joinen und uns könnt ihr natürlich auch folgen auf den Social-Media-Kanälen. Mein Instagram-Kanal habe ich ja vorhin schon genannt und Dennis findet ihr unter levan_alpin_turbofan. Wir machen jetzt eine kurze Pause und werden uns dann mal den Jungs widmen, die ja für Aufsehen gesorgt haben an diesem Wochenende, nämlich die beiden Jungspunde Franco Colapinto und Oliver Baermann. Bleibt dran, hier bei Starting Grid im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Cary Grant spielte einen Juwelendieb in Über den Dächern von Nizza. David Niven hatte immer einen Anzug an, die hübschesten Mädchen. Sie machten coole Dinge und niemand wurde verletzt.
Und genau so wollte Surfer Jack Murphy auch sein. Ein Gentleman-Dieb, wie seine cineastischen Vorbilder. Doch er hatte auch eine düstere, eine brutale Seite und die machte ihn zum Doppelmörder und brachte ihm zweimal lebenslänglich ein. Aber warum musste er trotzdem nur 17 Jahre in Haft bleiben? Die ganze unglaubliche Geschichte von Murph the Surf hört ihr bei
Tatort Sport.
Zurück hier bei Starting mit dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Aserbaidschan liegt hinter uns und wir haben uns vor dem Wochenende gefragt, wie werden sich wohl die beiden Rookies anstellen? Franco Colapinto, der ja seit Monza für Logan Sargeant bei Williams ist, und Oliver Baermann, der Kevin Magnussen nach dessen Sperre, nachdem er in Monza mit Pierre Gasly kollidiert war, ersetzen sollte im Haas, dem Team, wo er auch 2025 fahren wird. Und ich glaube, man kann festhalten, am Ende des Wochenendes, beide haben auf ganzer Linie überzeugt. Auch wenn Oliver Baermann einmal einen Crash im freien Training hatte, hat er sich davon schnell erholt, hat eine tolle Performance gezeigt in der Qualifikation, ist dort Elfter geworden, hat sich darüber geärgert. Ja, also Elfter ist er ja auch schon im Ferrari geworden in der Qualifikation, aber er hat selber gesagt, dieser 11. Platz im Haas, der tut noch ein bisschen mehr weh. Und dann im Rennen hat er insgesamt eine solide Leistung gezeigt, hat das sehr gut gemacht, auch bei der Startphase, hat zwar hier und da mal einen Platz verloren, hatte auch tolle Duelle auf der Strecke. Ja, aber am Ende hat er sich den Punkt geschnappt, weil Nico Hülkenberg ein bisschen gepennt hat und das zweimal. Ich finde es ja ein bisschen witzig, weil Nico Hülkenberg so ein bisschen seine Worte aus Saudi-Arabien fressen musste, als er, also für mich war das schon so ein bisschen herabschauend auf Oliver Baermann, als er auf seine Performance angesprochen wurde. Christian Nimmervoll sieht das ein bisschen anders, aber Für mich war das schon eher so ein bisschen von oben herab und hat mir nicht gefallen. Und dementsprechend hat er vielleicht da so ein bisschen die Quittung auch für bekommen. Und Franco Colapinto, ja, wow, also eine richtige Offenbarung an diesem Wochenende, hat noch nie in Baku ein Auto bewegt und hat das herausragend gut gemacht. War immer im Schatten von Alexander Albon, war auch über dem Schatten von Alexander Albon, weil er ihn noch in der Qualifikation geschlagen hat. Und das hat Logan Sargeant ja wirklich nie hinbekommen auf der Strecke. Und dann im Rennen auch. Da tolle Momente gehabt, sich aus dem größten Kuddelmuddel rausgehalten und am Ende sowohl Alex Albon als auch Franco Colapinto in den Punkten, Colapinto 8., Albon 7. Also ja, ein tolles Wochenende für diese beiden jungen Fahrer, die mir sehr gut gefallen haben.
Es war erfrischend. Es war wirklich erfrischend. Beide haben gut mitgefahren, beide haben gut mitgewirkt. Und ich finde zum Beispiel anders als damals beim Debüt, was ich jetzt nicht in irgendeiner Form nachträglich schlecht reden möchte, weil ich habe es auch sehr, sehr genossen damals. Aber anders als beim Debüt von Nyck de Vries beispielsweise in Monza, haben die beiden richtig ackern müssen für diese Punkte. Und jetzt das nicht in Form von ein Auto bewegen, weil das ist immer Ackerei, aber mit Überholmanövern, mit Duellen. Und die haben sich wirklich super präsentiert. Und auch diese Kaltschnäuzigkeit, du hast ja die Situation gerade angesprochen mit Nico Hülkenberg, diese Kaltschnäuzigkeit von einem Olli Berman in einem, es ist ja diese Saison noch ein einmaliger Auftritt im Haas-Team, einfach da an Teamkollegen vorbeizugehen, als der gerade so ein bisschen Struggle hat und nicht so wirklich weiß, wie er in dieser Situation mit den Trümmernteilen, wo er durchgefahren ist, da umgehen muss und runterbremst. Also die Kaltschnäuzigkeit musst du erstmal haben und das zeigt einfach, wie gut Rookies mittlerweile vorbereitet sind auf die Formel 1, wie viel Erfahrung sie im Endeffekt ja auch schon mitbringen, weil man darf nicht vergessen, wenn die da in ein Formel-1-Auto einsteigen, haben die schon ihre, ja, meistens 20, 30 Formel-2-Rennen, also Formelrennen schon mit im Rucksack und das fand ich sehr beeindruckend. Auch Olli Berman, du wirst dich sicher auch noch an die Situation erinnern, gegen Lewis Hamilton, wo er da auf der Gerade auch wirklich verteidigt und das war erfrischend anzusehen und macht, glaube ich, auch wirklich Werbung in Zukunft, dann eventuell mal den 35 Jahre alten Ex-Weltmeister nicht noch Multi-Year zu verlängern, sondern wirklich mal auf die Jugend zu setzen. Und es gibt ja noch einen freien Sitz und da reden wir jetzt von Sauber Audi und vielleicht genau solche Rennen, genau solche Erlebnisse mit diesen Rookies, vielleicht können die ja auch dazu führen, dass man bei Audi Sauber darüber nachdenkt, anstatt jetzt Valtteri Bottas noch ein Gnadenbrot zu geben, wirklich einen der Junioren, einen aus der Formel 2 da reinzuholen, denn die bereiten uns aktuell super viel Spaß. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Kevin, oder im Endeffekt, wir haben ja zusammen kommentiert, also ich habe eine Ahnung, wie du es fandest, aber ich habe es total genossen und ich würde schon fast meinen, du auch, oder?
Ja, wir haben eine super Fahrergeneration aktuell, da auch hochkommend aus der Formel 2. Ja, und Gabriel Bortoleto wird sich das auch ganz genau angesehen haben, weil ich glaube, dass sich Franco Colapinto an diesem Wochenende bei Sauber auf dem Zettel geschummelt hat. Ja, also vielleicht gar nicht so auf dem Zettel gewesen vorher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mattia Binotto sich das nicht ganz genau angeguckt hat und gesehen hat, was da für einer im Auto sitzt. Gleichwohl, man natürlich sagen muss, Monza und Aserbaidschan sind zwei Strecken, die dem Williams historisch immer liegen. Ja, also wir müssen auch da immer noch so ein bisschen aufpassen, weil wie wird es dann in den Rennen sein, wo es vielleicht mal nicht so ganz läuft mit dem Auto? Wie wird sich Franco Colapinto da schlagen? Wie weit wird er da vielleicht weg sein von Alexander Albon? Deswegen bin ich da noch so mit dem letzten Urteil ein bisschen vorsichtig. Da bin ich bei Oliver Berman auf jeden Fall weiter, weil Oliver Berman einfach eine Art an sich hat, die mir extrem gut gefällt. Auch, wie du schon sagst, so eine Kaltschnäuzigkeit, eine Routiniertheit und diesen Fehler, den er im freien Training gemacht hat, so schnell wieder abzulegen und zu sagen, okay, nee, komm, vergesse ich, weiter geht's, ich ärgere mich natürlich darüber und diesen Ärger auch zu zeigen und dann aber zu sagen, gut, jetzt geht's weiter, jetzt ziehe ich wieder durch und das hat er in der Qualifikation sehr, sehr gut gemacht. Das soll jetzt Colapintos Leistung im Gegensatz dazu überhaupt nicht schmälern, im Gegenteil, das Ergebnis war ja auch viel, viel besser und bei Franco Colapinto hat mich dieser Grundspeed einfach so fasziniert, wie der ganz selbstverständlich da den Speed nach und nach weiter aufgebaut hat übers Wochenende. Und diese Lockerheit dann auch, wenn er so im Fahrerlager unterwegs ist, kam ja am Donnerstag mit seinem Mate-Kübel quasi dann da rein, so wie Lionel Messi. Das ist ja so ein argentinisches Nationalgetränk. Und ist auch gefühlt irgendwie immer am Flirten mit irgendwelchen Reporterinnen. Also der kriegt das ja nicht hin, nicht den Riss spielen zu lassen zwischendurch. Super erfrischend, und das mag ich bei beiden. Die sind beide in ihrer Art einfach sehr, sehr erfrischend für das Formel-1-Fahrerlager. Die sind nicht so glatt gebügelt, nicht so, also da meine ich auch überhaupt gar nicht glatt gebügelt im Sinne von, man sagt kontroverse Dinge, sondern dass sie halt noch ihre Jugendlichkeit mitbringen. Und ich meine, am Ende des Tages ist ein Oli Berme 19. Ja, also das darf man nie vergessen. Ich glaube, Colapinto ist 21, also auch noch richtig, richtig jung. Und dass die so ihre Unbekümmertheit, ich glaube, das ist eigentlich das richtige Wort, ihre Unbekümmertheit noch ganz, ganz lange aufrechterhalten sollten in diesem sehr glatt gebügelten Zirkel Formel 1. Ich glaube, das kann halt für jedes Team, das sie unter Vertrag nimmt, mal zusätzlich zu dem, dass sie fahrerisch einfach was auf dem Kasten haben, echt ein Pfund sein. Weil das mag ich, das finde ich toll, das holt mich total ab. Und ich hoffe, das bewahren sie sich auf. Und ich meine, nochmal, um auf Colapinto zu kommen, also Alexander Albon muss sich schon Gedanken machen. Ne? Also ich meine, er hat jetzt jahrelang gut gehabt mit Latifi und Sargent. Und jetzt kommt da einer, der ist in Baku einfach schneller in der Qualifikation und auch im Rennen nicht so weit weg. Also das wird auch für Alex Albon jetzt die letzten Rennen nochmal spannend, weil er ja nächstes Jahr einen gewissen Carlos Sainz an seine Seite bekommt.
Ja, das war gestern in Baku zumindest wirklich, ja, schon fast erschreckend, zumindest aus Sicht von Alex Albon, wie nah Colapinto das ganze Wochenende an ihm dran war. Du hast es gerade gesagt, im Qualifying sogar schneller. Und auch im Rennen wirklich, ja, auf einer Wellenlänge. Ich gucke gerade auch nochmal, ich glaube, die sind mit 2,145 Sekunden Unterschied ins Ziel gekommen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob man das durch, das war VSC, ne? Also so, der Bereich wird schon irgendwie stimmen. Und das war schon eine Marke. Du hast es natürlich auch gesagt, Aserbaidschan, wenn wir uns daran erinnern, dass selbst Lance Stroll im Williams da ein Podium geholt hat, natürlich eine Williams-Strecke, aber erstmal aller Ehren wert. Und da muss ich wirklich sagen, nachdem ich anfänglich über die Verpflichtung von Colapinto doch wirklich gegrübelt habe und auch gezweifelt, ob das jetzt der Mann ist, der Logan Sargent wirklich ersetzen kann vom Speed her, oder wirklich eine Verbesserung zu Logan Sargent ist. Und ich finde, das hat er definitiv jetzt schon eindrucksvoll bewiesen und hat Williams da 4 wichtige Punkte in der Konstrukteursweltmeisterschaft gebracht. Und von daher, Chapeau Williams, alles richtig gemacht hat der Entscheidung erstmal.
Ja, das absolut. Also ich war ja auch eher skeptisch und dachte so, dann kannst du auch mit Sargent weitermachen. Aber ich glaube, Sargent hätte diese Punkte nicht eingefahren. Muss man einfach mal so festhalten. Und da kann man auch sehen, was das ausmacht, wenn du einen holst, der eben diese Unbekümmertheit und diese Unverbrauchtheit mitbringt und dann auch neu und anders an die Sache rangehen kann. Also auf jeden Fall respektable Leistung von Franco Colapinto, der, wie ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach auf die Liste bei Sauber gehört. Bottas gehört da nicht mehr rein. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile klar geworden. Also ich war immer noch so ein bisschen so auf der Seite gedacht, so ja, okay, mit der Erfahrung vielleicht, um zu gucken. Aber ganz ehrlich, nee. Also an diesem Wochenende, das war ja nichts von Bottas. Von Joe auch nicht. Also da kann man nur hoffen, dass der Restart bei Sauber wirklich was bringt nächstes Jahr mit Hülkenberg und dann vielleicht eben Bortoleto oder Colapinto. Aber ich befürchte, wenn nicht da drin sitzen wird, ist Mick Schumacher, auch wenn Sky alles dafür getan hat mit diesem Wahlwerbespot für das Bündnis Mick Schumacher. Also, ich liebe Mick, ja, aber das wird nichts mehr in der Formel 1. Der ist einfach auf keiner Liste, es ist verflixt. Es tut mir auch leid für ihn, aber hat ein tolles Podium eingefahren in Fuji mit dem WEC-Team von Alpine. Ich glaube, das zeigt einmal mehr, dass er sich vielleicht darauf konzentrieren sollte, seine Legacy in der WEC aufzubauen. Hilft dem Sport damit auch, finde ich. Auch in Deutschland kann das helfen, weil das die Aufmerksamkeit steigert. Und ich glaube, den Traum Formel 1 muss man begraben, weil einfach so viele junge Leute jetzt hochdrücken, dass ein Mick Schumacher einfach nicht weiter auf der Liste steht. Und so leid es mir für ihn tut, aber ich glaube, das wird auch bei Sauber nix. Oli Berman, da bei dem müssen wir auch nochmal ganz kurz sprechen, auch im Zweikampf mit Nico Hülkenberg, Und das ist natürlich auch für Nico Hülkenberg eine interessante Situation, weil wenn der jetzt nächstes Jahr bei Sauber sitzt und da ist ein Rookie neben ihm und da kommt ein Bortoleto, da kommt ein Colapinto, da war der Berman-Einsatz auch ein Fingerzeig für ihn. Ne? Da kommt jetzt keiner hoch, der ihm mal eben so den roten Teppich ausrollt und sagt, hier Nico, du bist die Nummer eins, ich ordne mich dir unter. Im Gegenteil, ein Berman kommt dahin und ist sofort auch auf Speed und ist sofort mit dabei. Also klar, Fehler im freien Training, ich finde, die gehören bei Rookies halt auch dazu. Die müssen gemacht werden, auch auf Stadtkursen. Und in der Qualifikation war es wirklich eine enge Kiste für Olli Berman. Wirklich ganz, ganz knapp. Ich glaube nur 1,2 Zehntel oder so hinter Alex Albon gewesen. Und Nico Hülkenberg dann im Rennen durch die Situation von Perez und Sainz so ein bisschen gelackmeiert gewesen. Hatte aber vorher schon einen Fehler drin und sich einen Plattfuß eingefahren, also so einen schleichenden. Und ja, ist da selber in Probleme gekommen. Trotzdem glaube ich, dass das als erstes wirklich komplettes Rennwochenende von Olli Berman eine super gute Leistung war und man sich bei Haas, glaube ich, auch sehr bestätigt fühlt darin, ihm nächstes Jahr dieses Cockpit gegeben zu haben.
Es war wirklich ein super Auftritt von vorne bis hinten. Du hast es gesagt, im freien Training ist er eingeschlagen, okay, aber das gehört auch dazu und irgendwo muss er ja sein Limit auch austesten und ich fand es beeindruckend und ich glaube sogar, dass es für Nico Hülkenberg, auch wenn wir da jetzt vom nächsten Jahr reden, vielleicht wirklich auch mal gut ist, wenn er da einen Teamkollegen hat, der ihn auch herausfordert. Vielleicht kitzelt das ihn auch noch mal ein Stück weit, weil, sind wir ganz ehrlich, ein Kevin Magnussen war diese Saison kaum eine Benchmark für ihn, ist ihm kaum gefährlich geworden. Und sowas kann ihn natürlich auch nochmal pushen. Jetzt sind ihm gestern zwei Fehler passiert. Er ist einmal mit dem Reifen eben an die Wand gekommen und hat sich dann eben in dieser Situation da ja ein bisschen verheddert und schlecht verhalten. Sei es drum, ich glaube aber, dass ihn das aber auch wirklich nach vorne bringen kann, wenn er wirklich mal einen Teamkollegen hat, der ihn im Nacken sitzt. Und dann kann er auch nochmal mehr pushen, nochmal mehr zeigen, was in ihm steckt. Aber Olli Berman wirklich Ast rein gemacht und ich glaube, die absolut richtige Entscheidung von Haas, den zu holen und mit ein bisschen Blick in die Zukunft und wenn er das halten kann und wenn er das bestätigt, was er jetzt macht, wirklich auch einer, der dann eventuell mal nach dem nächsten Vertrag Lewis Hamilton im Ferrari ablösen könnte, das würde ich schon sehen.
Ja, ich auch. Also ich kenne Leute, die da noch ein bisschen skeptischer sind, aber ich glaube, dieses Fahrerduo Leclerc-Berman, das sehe ich perspektivisch bei Ferrari. Ich glaube, Ferrari weiß auch, was sie an Berman haben. Das kommt noch dazu. Das ist ein wichtiger, integraler Teil des Ferrari Driver Academy Stamms und dementsprechend glaube ich, dass das durchaus passieren wird, dass der, sag ich mal, vielleicht mal zwei Jahre bei Haas macht und dann rüber wechselt. Mal gucken. Berman und Colapinto auf jeden Fall zwei, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Der eine darf weitermachen nächste Woche in Singapur, Franco Colapinto. Der andere, Olli Berman, muss wieder auf die Ersatzbank, weil Kevin Magnussen zurückkehren wird zum großen Preis von Singapur. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann kümmern wir uns um den Kampf um Platz 5, ja, beziehungsweise den Best of the Rest, weil da sind alle dabei und keiner wirklich. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ihr hört weiterhin Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit dem Rückblick auf den großen Preis von Aserbaidschan in Baku. Ja, und heimlich, still und leise, lieber Dennis, hat sich Fernando Alonso den 6. Platz gesichert. Keiner weiß, wie es passiert ist, so wirklich. Er ist, glaube ich, gar nicht aufgefallen im Fernseher. Also ich glaube, der wurde nicht einmal gezeigt.
Ja, ich wollte es gerade sagen.
Ich glaube, der einzige Aston Martin, den man gezeigt hat, war Stroll, der ja diesen Zusammenprall mit Tsunoda hatte, der ja Tsunoda dann auch im Rennen genommen hat. Auch da muss man fragen, so was hat sich Stroll dabei gedacht, ja, da so reinzugehen in der ersten Runde. Aber gut, sei es drum, es gab auch keine Strafe, keine Untersuchung, kein gar nichts. Fand ich ein bisschen schwierig, weil ja Tsunoda aus dem Rennen genommen wurde, dadurch auch. Aber gut, Stroll selber ist ja auch ausgeschieden irgendwann mit Bremsproblemen und Fernando Alonso, 6. geworden, völlig unscheinbar unter dem Radar gelaufen. Aston Martin aktuell, ja, 5. in der Konstrukteurswertung. Und da muss man sich mal den Abstand ansehen, ja. Also Mercedes hat 309 Punkte auf Platz 4 und Aston Martin hat 82 Punkte auf Platz 5.
Also, das ist ein Wort.
Das ist ein ganz schönes Loch, ne?
Ja, es zeigt ja auch einfach, was da los ist, ne? Wenn wir jetzt auch mal weiter hinten schauen in der Konstrukteurs-WM, da haben wir dann Williams mit 16 Punkten, Haas mit 29, Alpine mit 13. es kristallisiert sich halt schon raus, dass vorne die Top-Teams die großen Punkte abgreifen. Ich finde, das ist auch okay diese Saison, weil wir bekommen vorne wirklich einen tollen, spannenden Kampf um Siege, um die Punkte. Ja, und Aston Martin, das war jetzt natürlich von Alonso ein solides Rennen, ist jetzt am Ende auf Platz 6 reingekommen. Man muss aber auch so ehrlich sein, unter normalen Bedingungen wäre es dann Platz 8 gewesen. Das liest sich dann natürlich auch schon wieder ein klein wenig anders, wenn wir den Crash nicht gehabt hätten. Ja, es kommt nicht wirklich was zusammen. Lance Stroll macht da wieder eine Harakiri-Aktion, die ich absolut nicht verstehen kann. Bringt so zumindest mal Aramco und Cognizant da auf die Werbefläche, denn du hast es gerade gesagt, Fernando Alonso war, glaube ich, nicht einmal zu sehen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, während der gesamten Watchparty einmal Fernando Alonso gesagt zu haben. Und es ist ein Riesenloch. Es ist jetzt, glaube ich, ein kleiner Strich nach oben auf der Skala, aber auch bedingt eben durch den Doppelausfall vorne. Ja, und da wird man sich strecken müssen. Und ich glaube auch, dass die Verpflichtung von Adrian Newey auch noch ihre Zeit brauchen wird. Und ich bin auch noch in dem Punkt ein bisschen skeptischer. So sehr ich Adrian Newey verehre, und das tue ich wirklich, ich habe sein Buch gelesen und seine Arbeit in der Formel 1, die spricht für sich. Aber jetzt blind davon auszugehen, dass am Ende des Tages bei einem neuen Reglement, und man muss auch immer sehen, dieses Ground-Effekt-Ding, das war sein Steckenpferd. Das hat er in den 80er Jahren schon gemacht. Das hat er zu Teilen auch in den Sportwagen vorher gemacht. Und jetzt kommt halt was ganz Neues, was auch schon Teile mitbringt, in denen er sicher schon gearbeitet hat, wenn wir von aktiven Elementen sprechen. Aber ob er dann auch nochmal so ein Jahrhundertauto bauen kann, wie es eben der Red Bull war, das frage ich mich auch. Und auch die Zeit von Fernando Alonso, die läuft nicht langsamer. Von daher glaube ich, auf die Ferne gesehen, kann bei Aston Martin wirklich was Gutes kommen. Ich glaube, wir sollten aber nicht davon ausgehen, dass das jetzt innerhalb der nächsten 2 Jahre passiert. Aber wahrscheinlich, weil ich es jetzt gesagt habe, wird Aston Martin 2026 dann Weltmeister.
Ja, das war ja nach unserer Aufzeichnung letzte Woche, dass Adrian Newey da endgültig bekannt gegeben worden ist.
Genau.
Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass diese Fokussierung auf eine Person nicht das Klügste ist. Das kann funktionieren, aber es ist ein hohes Risiko dabei. Ich weiß nicht, mir hat auch diese Präsentation prinzipiell nicht so gefallen, muss ich sagen. Fand es auch interessant, wie Christian Horner dann sagte, dass man es vielleicht ein bisschen vorschnell gemacht hat, so in der Art und Weise. Es war natürlich mehr Kritik in Richtung Aston Martin. Ich meine, klar, für Lawrence Stroll ist das ja ein Riesentransfer. Ja, und natürlich hofft er auch darauf, dass Max Verstappen 2026 noch folgt. Ich persönlich würde es als Max Verstappen, glaube ich, nicht tun. Aber das ist nur meine Meinung. Ich würde, wenn ich Max Verstappen wäre, zu Mercedes gehen. Ich glaube, dass Mercedes ab 26 schon wieder in neuen Sphären schwebt, was die Konstrukteurswertung und auch Möglichkeiten für die Fahrerwertung angeht. Und bei Aston Martin, unabhängig davon, dass mir dieses Team persönlich einfach nichts gibt, also einfach mein persönlicher Geschmack ist Aston Martin einfach nicht. Es ist zu steril, es ist zu künstlich irgendwie auch und keine Emotionalität, es kommt nichts rüber. Und der einzig emotionale Faktor ist, wenn dann schon Fernando Alonso, ja, weil alle anderen sind ja irgendwie so Corporate-Schlaftabletten. Bei allem Respekt. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde es mutig, Adrian Newey da so auf diese Bühne, dieses Podest zu heben, in dem Gedanken, okay, das wird jetzt wieder funktionieren, da bin ich ganz bei dir. Und ja, wenn sich das Investment lohnt am Ende, hey, cool, dann hat man alles richtig gemacht. Aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, persönlich.
Ich finde übrigens, wo du das gerade sagst, auch Fernando Alonso, der ist auch schon sehr steril geworden. Ne?
Ja.
Ich warte irgendwie immer drauf, aber der scheint ja, also vielleicht mit so viel Geld im Portemonnaie ist es vielleicht auch schwer, noch hohe Sprünge zu machen, ich weiß es nicht.
Ja, ne, irgendwie schon. Irgendwie auch den Eindruck, dass der sich voll assimiliert hat in diese Suppe, in diese grüne Suppe, die man da anrührt. Ich meine, aus der Position von Aston Martin ist es ja auch einfach. Ja, man hat mit Lawrence Stroll einen Geldgeber, der alles tut dafür, um erfolgreich zu sein, was ja auch cool ist. Ja, also, dass der so committed ist und sagt, ich möchte das machen, um meinen Sohn zum Weltmeister zu machen, finde ich gut und beachtlich. Aber am Ende des Tages nimmt man Blutgeld an aus Saudi-Arabien. meine, Honda, die Nummer mit Honda ist interessant. Finde ich nach wie vor cool, dass Honda bleibt. Leider beim falschen Team. Ich hätte mir gewünscht, dass sie zum anderen Team gehen, aber gut, da ist natürlich die Kohle, da ist die Sicherheit, dass man da alles daran setzen wird, auch erfolgreich zu sein. Wenn sich das auszahlt, dann auch da. Alles richtig gemacht, aber ansonsten ist auch Fernando Alonso, der die gleichen Pressemitteilungsschwafeleien runterrattert, ja, ist auch nicht mehr. Also, und andererseits, vielleicht merkt er das Alter jetzt langsam. Ja, also soll ja passieren, dass er auch mal 29 wird und dann die Knochen merkt und dementsprechend sich jetzt auch so ein bisschen anpasst, ne? Weil es hatte ja auch schon was, also auch teilweise diese Videos, die sie von Behind the Scenes gezeigt haben, hatte so ein bisschen was von Awkward Familienfeier. Ja, also der Stiefsohn, der adoptiert wurde, dann der eheliche, also der echte Sohn, der nicht so, also den man zwar pushen möchte, aber der Stiefsohn ist eigentlich der bessere. Und dann diesen angeheirateten Großvater, der jetzt auch noch mit dazukommt. Also das war schon, auch dieses Familienbild, auch mit Mike Krack und so diese Onkels, die dann so nebenher stehen. Und ja, das ist schon sehr, ich finde, das ist schon ein sehr skurriles Bild, was die abgeben. Also früher hätte man da in Großbritannien wahrscheinlich eine Sitcom draus gebastelt.
Ja, es ist so. Also wie gesagt, es wirkt alles irgendwie relativ komisch und ich weiß, ich habe immer so ein Bild vor Augen, weil Fernando Alonso so ruhig ist. Wahrscheinlich, wenn er meckernd ins Büro kommt, gibt es so wie im Intro von Eine schrecklich nette Familie, El Bundy-mäßig einen Geldschein in den Rennanzug und dann hat sich das auch erledigt.
Sehr schön. Ja, weil dahinter tut sich ja auch keiner wirklich hervor, ja. Also Aston Martin ist in einer sehr komfortablen Position. Du hast die Racing Bulls schon angesprochen. Die suchen ja gerade auch so nach ihrer Form. Auch die suchen auch nach der Form aus dem letzten Jahr, muss man ehrlicherweise sagen. Yuki Tsunoda, der eigentlich ein prinzipiell besseres Wochenende als Daniel Ricciardo erwischt hat, fällt jetzt in der Statistik nicht auf, weil er ja ausgeschieden ist. Ricciardo wird 13. Ja, wie geht's mit Daniel Ricciardo weiter? Die Zeichen verdichten sich, dass auf jeden Fall mal 2025 Schluss ist für ihn bei den Racing Bulls und Liam Lawson seinen Platz übernehmen wird, Statistik hin oder her. Ja, mehr als das kann er ja nicht tun aktuell, ne? Weil bei Sauber wird man ihn nicht nehmen. Das heißt, da klingelt dann bald das Karriereende, wenn Liam Lawson das Ganze übernimmt, was natürlich irgendwo ein bisschen verquer wirkt, wenn man sieht, dass er natürlich in der Statistik jetzt die letzten, ich glaube, 5 Rennen gegen Tsunoda gewonnen hat.
Ja, es ist natürlich bei ihm eine komische Situation. Einerseits macht er eigentlich das, was er machen muss, nämlich Yuki Tsunoda schlagen. Auf der anderen Seite ist es halt auch nicht diese Glanzpunkte dabei, die man sich irgendwie von ihm erwartet hat. Und ich glaube immer noch, dass es eigentlich immer der Plan war, ursprünglich ihn wieder ins große Team zu holen von Christian Horner. Und dafür reicht es dann am Ende nicht. Und ja, ich würde auch dahin gehen, dass er nächstes Jahr zwar Red Bull fährt, aber wahrscheinlich eher Showruns und über irgendwelche abgesperrten Brücken in irgendwelchen Städten, aber nicht mehr in der Formel 1. Also das sehe ich nicht und ich bleibe auch dabei. Ich würde an der Stelle der Verantwortlichen der Racing Bulls zumindest mal drüber nachdenken, vielleicht Liam Lawson auch schon eher da den Sitz zu geben, um für nächstes Jahr bereit zu sein, weil auch da war Baku wieder so ein Fingerzeig, was eben so eine junge, frische Generation bringen kann. Und Colapinto hat es beispielsweise vorgemacht, ist sofort in die Punkte gefahren. Vielleicht wäre das auch nochmal so ein frischer Wind, der da durch Faenza wehen würde. Ich weiß es nicht. Also ich glaube auch, Ricciardo, das Kapitel, das schließt sich Ende der Saison auf jeden Fall.
Ja, mal gucken, ne, was man da bei den Racing Bulls noch macht. Ja, Alpine, muss man ja, glaube ich, gar keine großen Worte drüber verlieren an diesem Wochenende. Viele Probleme mit dem Motor bei Esteban Ocon. Am Ende für Pierre Gasly noch ein akzeptables Ergebnis mit dem 12. Platz, hatte das ein oder andere Highlight. Ja, da schleppt man sich genauso durch die Saison, wie man das eigentlich schon das ganze Jahr über gemacht hat. Jetzt auch bis zum Schluss irgendwie versuchen, noch das Maximum rauszuholen, nicht Vorletzter zu werden in der Konstrukteurswertung. Aber das wird natürlich schwer, wenn Williams und Haas so weiterpunkten.
Ja, das wird brutal schwer. Ich glaube zwar schon, dass man in den nächsten Rennen wieder weiter vorne sein wird, weil Baku und Monza waren beide Strecken, wo man letztes Jahr schon einfach diese fehlende Power des Motors extrem gemerkt hat und Alpine da wirklich sehr weit hinten war. Dafür hat mich dann zum Beispiel überrascht, dass Gasly auch in der Qualifikation so gut dabei war. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch, was die nächsten Rennen angeht, zumindest in den Sphären, in der sich Alpine momentan bewegen kann. Aber am Ende des Tages reden wir da immer noch von einem Werksteam und ja, da muss was passieren. Dem Vernehmen nach wird ja jetzt bis Ende September dann entschieden, wie man ab 2026 weitermacht. Diese Fraktion aus Viry, die ist jetzt momentan ja auch sehr, sehr bestrebt, da den Hebel noch umzudrehen und weiterhin mit Renault-Motoren zu fahren im kommenden Jahr. Viry on Track ist da ja jetzt so der Hashtag und es gab ja auch wieder die T-Shirts und die stillen Proteste. War natürlich jetzt ein Geschmäckle, dass genau dann so ein Motorproblem auftaucht in Baku, ja. Ich bin einfach mal gespannt, aber im Allgemeinen, klar, Alpine ist einfach nicht da, wo sie eigentlich mit dem Standing als Werksteam sein müssten.
Bestimmt Sabotage, da hat Flavio Briatore in den Motor gepinkelt. Ja. Ja, look, I told you, it doesn't work anymore. We need Mercedes.
Mercedes. A sky full of stars.
Wow, oh, sehr schön. Ja, Ende September ist auch die Deadline, die sich ganz offenbar Mattia Binotto gesetzt hat, das zweite Auto bei Sauber zu besetzen. Leistungstechnisch kann 2025 nicht früh genug kommen. Also es ist schon fast peinlich. Was heißt fast peinlich? Es ist wirklich eine peinliche Saison bei Sauber. Ja. Erneut ist man Letzter geworden, diesmal mit Bottas statt mit Joe. Ist aber auch egal, weil irgendein grüner Frontflügel ist eh Letzter. Also die müssen sich überhaupt strecken, mal einen Punkt zu sammeln diese Saison. 17 Rennen, noch immer kein Punkt.
Ja, die haben so ein bisschen die Laterne von Haas 2021 übernommen. Also da ist wirklich, ja, man hat das Gefühl, die sind null irgendwie im Rennen, null irgendwie bei der Musik. Und am Ende des Tages ist es auch für uns dann in den Tippspielen sehr leicht. Man muss nur wissen, ob es jetzt Joe oder ob es jetzt Bottas wird, der da am Ende ist. Weiß ich nicht. Also da muss viel passieren und ich glaube auch, dass es Sinn macht, jetzt relativ zeitig da einen Fahrer bekannt zu geben und dann wirklich die neue Saison in Angriff zu nehmen und vielleicht dann auch 2026 auch schon zu forcieren, weil mir fehlt die Fantasie, dass sich jetzt im nächsten Jahr wirklich was tun wird bei Sauber. Aber auch die können mich wieder Lügen strafen.
Ob sie das tun, ich weiß es nicht. Ich habe da meine Zweifel. Ja, dann lassen wir Aserbaidschan hinter uns und werfen jetzt gleich gemeinsam den Blick voraus auf den großen Preis von Singapur. Das F1 Night Race, ja, das Oldschool Night Race, wenn man so will, in der schwülen Hitze der Straßenschluchten von Singapur. Wir machen gleich die kleine Vorschau und schauen natürlich auf unsere Tippspiele und F1 Fantasy, wie da die Ergebnisse an diesem Wochenende sind. Bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende geht es direkt weiter mit der Formel 1, ehe man in eine mehrwöchige Pause geht, inklusive, ich glaube, sogar kleinem Shutdown tatsächlich. Also nochmal, vor dann die beiden Triple-Header zum Saisonende kommen, was ja auch so eine Story für sich ist eigentlich, mit USA, Mexiko, Brasilien, dann 2 Wochen Pause und dann Vegas, Katar und Abu Dhabi, bis dann natürlich Anfang Dezember, also am 8. Dezember endet die Formel-1-Saison, also bald ist schon Weihnachten und das Ende der Formel-1-Saison, ist jetzt erstmal Singapur dran. Ein Rennen, was auf die Substanz geht, bei den Fahrern, bei den Teams. Es ist schwül, es ist warm, es ist wirklich eng dort in Singapur, aber es ist natürlich auch immer eine besondere Atmosphäre, ja, in diesen Straßenschluchten zu fahren, bei Nacht die Strecke hell erleuchtet, ist tatsächlich noch ein Ort, eine Strecke, wo ich sage, ach, doch, da würde ich mir als Fan schon mal gefallen, dahin zu fliegen und das mal live zu sehen, oder?
Ja, es ist klasse. Ich bin allgemein kein großer Stadtkursfan, aber Singapur ist einfach so besonders und du hast gerade eigentlich schon alles gesagt, was man dazu sagen kann und das ist einfach wirklich so ein Place, wo man einmal sein muss, so ein Place to be, wie man ja heutzutage sagt, und das würde ich mir mitgefallen lassen, Kevin, da würde ich gerne mit dir zusammenschwitzen in Singapur.
Da müssten wir auch nicht zelten, da könnten wir in ein klimatisiertes Hotelzimmer gehen.
Ja, das, ich glaube, das macht Sinn da.
Ja, wäre besser. Traust du dich zu sagen, wen du als Favoriten siehst an diesem Wochenende?
Ich würde mich dazu hinreißen lassen, Charles Leclerc tatsächlich zu tippen. Und du?
Nee, warte mal, so schnell nicht. So schnell nicht. Also Ferrari, Charles Leclerc, warum?
Ja, wir hatten ja letztes Jahr Ferrari schon, fand ich, sehr gut in Singapur. Ich glaube, dass Red Bull dieses Wochenende keine Rolle spielen wird. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass McLaren es nicht auf die Strecke kriegen wird, zumindest vorne den Sieg nochmal reinzuholen. Einfach so, weil sie diese vielen Siege hintereinander bis jetzt noch nicht geschafft haben. Und Charles Leclerc mir momentan wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Und ich finde, er hat auch gestern das Maximum rausgeholt. Eigentlich aus seiner Situation, weil da nochmal ganz kurzer Schwenk, er eben auch immer der Topspeed gefehlt hat auf der Geraden. Und das ist jetzt in Singapur dann zwar auch relativ zügig, also auch eine Strecke mit langen Geraden, aber ich glaube, die könnte denen dann nochmal ein Stück weit entgegenkommen und dem Ferrari entgegenkommen, mehr als Baku. Von daher habe ich Charles Leclerc als meinen Geheimfavorit fürs Wochenende.
Ja, ist auf jeden Fall eine andere Strecke in Singapur. 5,063 Kilometer, 62 Runden werden gefahren. Wir haben 9 Rechtskurven und 14 Linkskurven. Es gibt ein paar Geraden. Es kommt auch hier und da mal auf den Topspeed an, aber in den allermeisten Fällen sind es ja so eine Mischung aus mittelschnellen und langsamen Kurven, die man dort hat. Und das ist ja, interessant. Es ist ein interessantes Layout für die Autos in diesem Jahr und für die Kräfteverhältnisse, die wir aktuell haben, weil, also ich würde jetzt tatsächlich prinzipiell nicht widersprechen wollen. Ich glaube allerdings, dass Oscar Piastri mit seinem Momentum aktuell in der Lage sein könnte, da direkt nachzulegen. Also der Call, dass Ferrari aufgrund der Erfahrung aus dem letzten Jahr wieder stark sein wird, den finde ich schon mal prinzipiell gut. Ich gehe nämlich nicht mit Sergio Perez mit, der sagt, ja, Baku und Singapur werden unsere beiden besten Rennen in nächster Zeit, weil ich bin da auch bei dir. Ich glaube nicht, dass Red Bull jetzt da irgendwie ganz vorne angreifen wird in Singapur. Dr. Marco hat es ja auch gesagt, man muss das irgendwie durchhalten, Singapur dann noch. Und das zeigt ja eigentlich schon, wo die sich selber auch sehen. Auch wenn Perez das natürlich anders sieht, ganz natürlich. Und ich glaube dann, wenn Red Bull tatsächlich Kleinigkeiten oder vielleicht sogar ein großes Update mit nach Austin bringt, dann wird sich das wieder verändern, wenn es dann wieder auf traditionellere Rennstrecken geht. Und Mercedes, also klammer mir Mercedes nicht so sehr aus. Also ich glaube, dass also die Reihenfolge McLaren, Ferrari, Mercedes, in welcher Reihenfolge auch immer, am Ende die ersten drei sein werden, dann Red Bull und dann muss man gucken, wer sich dann dahinter einreiht, weil George Russell ist da auch, ich meine, der ist auch ein Experte darin, so ein Stadtrennen kurz vor Schluss wegzuwerfen. keine Frage. Aber auch jetzt mit dem frischen Motor von Lewis Hamilton, den er sich da genommen hat in Baku, auch wenn aufs Topspeed jetzt nicht 100% ankommt in Singapur, ist das schon ein Vorteil, weswegen ich auch nicht nachvollziehen kann, warum man bei Norris nicht einen neuen Motor genommen hat. Weil jetzt da mit einem frischen Motor ranzugehen, auch für die nächsten Rennen, das ist eigentlich gar nicht so doof. Und du kannst ja in Baku auch überholen, das hat ja Hamilton auch gezeigt, am Ende ist er 9. geworden. Und ich hätte an McLaren Stelle das auch gemacht bei Norris, weil man hat da noch Möglichkeiten, man kann da noch was machen und hat man nicht gemacht. Ob sich das jetzt auszahlt oder nicht, das werden wir am Ende der Saison sehen. Aber ja, ich gehe so ein Stück weit vom Gefühl mit, dass mit Ferrari auf jeden Fall zu rechnen ist, aber ich glaube dann doch McLaren nochmal so dieses Müh besser aufgrund des Momentums, aufgrund der generellen Stärke von Oscar Piastri auch gerade und dementsprechend auch Piastri vor Norris am Wochenende und Mercedes. Also dieses Podium, was wir gesehen haben mit McLaren, Mercedes, Ferrari, ich würd's nicht ausschließen, dass wir das wiedersehen.
Ja, ein charmanter Gedanke auf jeden Fall. Ja.
Passt nicht zu meinem Tipp, den ich später abgeben werde übrigens.
Da bin ich gespannt drauf.
Ja, und dahinter, mal gucken, ja. Also Kevin Magnussen kehrt zurück in den Haas und Nico Hülkenberg wird dann wieder den Teamkollegen haben, den er wirklich schlagen kann. Und ich bin auf die Williams gespannt tatsächlich. Ich bin super gespannt darauf, ob Colapinto diese starke Form aus Baku konservieren kann und mitnehmen kann, wie Alex Albon sich schlagen wird in Singapur. Hat ja letztes Jahr, glaube ich, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er da mit diesem, nach dieser Blinddarm-OP dann dort gefahren ist. Vorletztes Jahr sogar schon, ne?
Ich glaube, das war letztes Jahr, genau.
Oder letztes Jahr, ja.
Also, er ist auch 11. dann geworden, also respektabel.
Ja, total respektabel. Und ja, die Racing Bulls, also es gibt viele im Mittelfeld, wo man sich fragt, okay, können die vielleicht in Singapur wieder ein bisschen mehr angreifen? Alpine hast du ja auch schon genannt. Aber alles schaut natürlich auf den Kampf ganz vorne und auf das, was die Top-Teams da zeigen werden. Der Zeitplan für das Wochenende: das erste freie Training am Freitag um 11.30 Uhr deutscher Zeit, das zweite freie Training am Freitag um 15 Uhr deutscher Zeit, das dritte freie Training am Samstag um 11.30 Uhr deutscher Zeit, das Qualifying um 15 Uhr deutscher Zeit am Samstag und das Rennen dann am Sonntag ab 14 Uhr. Ab 13.30 Uhr sind Dennis und ich auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de live mit der Watchparty, auch auf Twitch, twitch.tv/formel1.de-twitch. Wenn ihr bei Twitch unterwegs seid, folgt da auf jeden Fall auch und abonniert und macht und tut und seid da auch dabei, wenn wir am Wochenende die Watchparty machen, also den Alternativkommentar zum großen Preis von Singapur. Schauen wir auf unsere Tippspiele von Baku. Ja, wenn sich jetzt viele denken, so wie das war schon an Vorschau, ja, viel mehr kann man nicht machen. Weil tatsächlich, es ist einfach so schwer, so stichhaltige Prognosen zu machen aktuell, weil einfach so viel möglich ist. Ne? Deswegen freuen wir uns einfach auf dieses Rennen in Singapur und freuen uns auf das, was uns da bevorsteht. Wir werden dann nächste Woche ausführlich das Ganze analysieren, hier bei Starting Grid. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert Starting Grid, wo auch immer ihr Podcasts abonnieren könnt. Bei Apple Podcasts, bei Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, wo auch immer ihr Podcasts hört. Verschiedene Apps gibt es da ja. Und lasst auch gerne Rezension da, wenn ihr mögt. Sowohl positiv als auch negativ natürlich. Und ja, die Tipps von Baku. Du hast unser Tippspiel gewonnen, Dennis, hier.
Ja, ja.
2 zu 1,5. Ja, also immer noch knapp, ja, dafür, dass ich ein bisschen wilder getippt habe.
Ja.
41,5 zu 40,5 jetzt, also noch führst du, aber pass mir auf. Pass mir auf, die Saison ist noch lang.
Bist im DRS-Fenster.
Im DRS-Fenster, genau. Bei unseren Kick-Tipp-Spielen gratulieren wir aus Gruppe 1 Talant zu 41 Punkten, Karl Hirse F1 zu 42 Punkten in Gruppe 2 zum Tagessieg und Maike Paula zu 41 Punkten in Gruppe 3 zum Tagessieg. In der Gesamtwertung führt Margarete mit 784 Punkten aus Gruppe 1, auf Platz 2 Tiger Trojan Senior mit 778 Punkten aus Gruppe 2 und auf Platz 3 Big Rig Energy mit 770 Punkten aus Gruppe 1. F1 Fantasy, da gratulieren wir Tobias mit seinem Team TG0198 Racing zu 274 Punkten und dem Tagessieg. In der Gesamtwertung führt Team Turbo von Noemi mit 4.116 Punkten vor Das Goon von David mit 3.810 Punkten und die Racing Tigers 05 von Janne mit 3.775 Punkten. Macht auch da am Wochenende auf jeden Fall wieder mit und sammelt wichtige Punkte im Kampf um den Sieg bei F1 Fantasy.
Schön.
F1 Clash.
Clash.
So, dann tippen wir den großen Preis von Singapur. Ich fange einfach mal an heute. Ich sage, Oscar Piastri gewinnt vor Sergio Perez und Lando Norris. Und Piastri holt auch die Pole. Zehnter wird Lance Stroll. Und letzter wird Guan Yu Zhou.
Okay, ich sage, erster wird Charles Leclerc, der wird auch die Pole holen. Und dahinter Lando Norris und Oscar Piastri auf den Plätzen 2 und 3. Zehnter wird Pierre Gasly und letzter Guan Yu Zhou.
Ich will jetzt immer Guan Yu Zhou einfach den neuen Logan Sargeant machen. Ne?
Ja.
Der Arme. Der Arme. Ja, schreibt uns eure Tipps gerne auf unseren Social Media Kanälen. Diskutiert mit uns, diskutiert mit vielen, vielen tollen Formel 1 Fans bei uns in den verschiedenen Gruppen, bei Telegram Starting Grid Fans, bei Facebook Starting Grid F1 Fans, auf unserem Discord Channel. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch, der uns Nachrichten schickt, mit dem wir diskutieren, mit dem wir Fragen beantworten. Wir sind sehr dankbar dafür, dass ihr da seid. Wir sind sehr dankbar dafür, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns Nachrichten schickt, dass ihr Feedback schickt, dass ihr Sachen schickt, die euch gefallen, die euch nicht gefallen. Vielen lieben Dank dafür. Bedeutet uns wirklich eine ganze, ganze Menge. Und wir hoffen, dass das auch in den nächsten Rennen dann so bleibt. Und ja, einstweilen machen wir für heute den Laden dicht. Am kommenden Wochenende die Formel 1 in Singapur. Nächste Woche Montag Starting Grid. Und auch in der Formel 1 Pause im Oktober wird es Starting Grid natürlich weitergeben. Unter anderem freuen wir uns da dann auf ein Comeback von Christian Nimmervoll hier bei uns im Podcast. Der wird nämlich mit uns über sein Buch Grand Prix Stories sprechen. Auf grandprixstories.com könnt ihr sein Buch bestellen, auch mit Widmung. Ja, das signiert er gerne für euch. Und ich kann, ohne euch zu viel vorwegzunehmen, das Buch sehr ans Herz legen. Dennis hat es ja auch gelesen. Und ja, da freuen wir uns sehr drauf, wenn er wieder mal hier bei uns zu Besuch ist und über sein Buch sprechen wird. Und Dennis, vielen lieben Dank für diesen Rückblick auf Aserbaidschan. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast nächste Woche dann zum großen Preis von Singapur.
Ja, der Dank geht zurück. Ich freue mich auch und würde noch ganz kurz in eigener Sache einmal Werbung machen für unsere Starting Grid Virtual Race Night. Und zwar ist das eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Auf unserem Discord-Server am Freitag, den 27.09. um 18 Uhr werden wir gemeinsam auf dem Spiel vor F1-24 mit unseren Hörerinnen und Hörern fahren. Und dazu lade ich euch alle herzlich ein. Kommt auf den Discord und alle Infos gibt es dann da. Und ja, freue mich darauf und bis dahin, bis nächste Woche. Allen nur das Beste.
Wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.